Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Lunch Break Stories. Und heute ist eine ganz eine besondere Episode. Wir sprechen heute über ein Thema, das uns alle betrifft. Egal ob im Beruf, im Ehrenamt oder sogar im privaten Umfeld. Und zwar Leadership. Führung ist viel mehr als nur Anweisungen geben oder Entscheidungen treffen. Echte Leadership bedeutet, Menschen zu inspirieren, Vertrauen aufzubauen und gemeinsam Ziele zu erreichen. Es geht um Haltung, Empathie und die Fähigkeit, andere größer zu machen, anstatt selbst im Mittelpunkt zu stehen. Und weil dieses Thema so wichtig und vielschichtig ist, habe ich heute eine ganz besondere Gästin eingeladen. Kerstin Kraus. Sie ist Leadership-Expertin und gemeinsam mit ihr wollen wir Folgendes klären. Was macht denn eigentlich eine gute Führungspersönlichkeit wirklich aus? Welche Eigenschaften sind heute in Zeiten von Wandel, Unsicherheit und Digitalisierung entscheidender denn je? Und welche praktischen Tipps können wir alle sofort in unserem Alltag mitnehmen, um bessere Leader zu werden? Ich freue mich schon sehr auf das Gespräch und ich verspreche euch, ihr werdet jede Menge Inspiration und konkrete Impulse mitnehmen können. Ja, herzlich willkommen, liebe Kerstin. Schön, dass du heute bei mir im Podcast bist. Und ich könnte dich jetzt auch vorstellen, aber ich glaube, du kannst es noch so viel besser. Ich kenne dich privat ja schon einige Zeit, schon sehr lange. Und vielleicht kann man ganz kurz noch als Einleitung sagen, wenn ich in Wien eine Ausbildung mache, dann ist Kerstins Wohnung, meine erste Adresse, wo ich Asyl bekomme und die Nacht verbringen darf. Vielen lieben Dank auch an dieser Stelle dafür. Aber abgesehen davon, dass du eine sehr liebe Freundin bist von mir, bist du auch eine super coole Leadership-Expertin und auch mit schon sehr vielen coolen Stationen auch in deiner Berufslaufbahn. Und du kannst es viel besser als ich. Deswegen, Kerstin, wer bist du? Was hast du schon alles gemacht? Bitteschön.
Hallo liebe Julia, vielen Dank erstmal, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr. Ja, ich bin die Kerstin, ich bin 33 Jahre, komme ursprünglich aus Deutschland und wohne jetzt seit circa 6 Jahren in Wien. Ich habe Tourismusmanagement studiert, war viel im Ausland unterwegs, bin letztendlich in Wien gelandet und ins Projektmanagement gekommen. Ich bin Projektmanagerin im Websoftwarebereich, wo ich eben mit Leadership in Berührung gekommen bin und mich immer mehr weiterentwickelt habe. Und im Privaten bin ich eine feministische Aktivistin. Ich bin sehr engagiert, unter anderem bei dem Frauennetzwerk Sorority hier in Wien. Und ich habe auch meinen eigenen Blog gegründet, der heißt Femtales. Den habe ich jetzt auch seit 5 Jahren schon. Da teile ich eben alle möglichen Gedanken zu feministischen Themen, aber auch gesellschaftskritischen Themen und allem, was mich eben bewegt, in Form von Artikeln, aber auch Kurzinterviews mit Menschen, die ich inspirierend finde, unter anderem du, da bist auch dabei. Oh. Und Gedichten und allem Möglichen, schreibe auch Gastartikel. Und aktuell mache ich auch eine Ausbildung zur Keynote-Speakerin, wo ich jetzt im Herbst auch einige Auftritte habe. Und ja, bin schon sehr gespannt, bin schon sehr aufgeregt und ja, freue mich heute hier sein zu
können. Sehr, sehr cool. Schön, dass du da bist, Kerstin. Ja, meine erste Frage ist gleich, wir haben ja heute das Thema Leadership uns ausgesucht oder eigentlich hast du dir dieses Thema ausgesucht und ich freue mich sehr darüber, weil es wirklich etwas ist, was mich auch beruflich jetzt, sage ich jetzt mal, reizt. Ich bin auch Teamlead in meinem Angestelltenverhältnis und mich auch immer wieder mal diese Frage umtreibt, was macht denn eine gute Führungskraft eigentlich aus? Negativbeispiele, glaube ich, kennen wir alle. Aber ja, ich würde gerne wissen, und ich glaube, das interessiert viele auch, was macht eine gute Leitungsführungskraft aus? Bevor wir diese Frage beantworten, würde ich gerne wissen, wieso ist das ein Thema, das dich speziell so interessiert?
Super Frage. Ja, warum interessiert mich Leadership? Also ich muss sagen, ich konnte mich sehr lang gar nicht mit Leadership identifizieren. Also super spannend und ich glaube, so geht es eigentlich sehr vielen Menschen und vor allem vielen Frauen, weil wenn wir aufwachsen, haben wir so ein bestimmtes Bild von Leadership oder wenn man jetzt so an Management denkt, ne? Es ist sehr einseitig, es ist viel Männer von dem, was wir kennen und ja, da habe ich mich lange nicht gesehen und ich habe immer gedacht, boah, da passe ich gar nicht rein, das ist so ganz anders als ich. Und tatsächlich haben wir alle, wie du auch gesagt hast in deiner Intro, so viel Kontakt schon zu Leadership. Das fängt ja so viel früher an. Also das hat im Prinzip gar nichts unbedingt mit der Position zu tun im Unternehmen. Ob du eine Leaderin bist oder ein Leader, das entscheiden die Menschen um dich herum und nicht dein Titel. Und das fängt zuallererst auch mal mit Selbstführung an. Also wie bist du drauf? Kennst du dich selber? Kannst du dich durch verschiedene Situationen führen? Kannst du Verantwortung übernehmen? kannst du deinen eigenen Weg bahnen, wirklich das tun, was ja deine Werte auch verkörpern, dein Gefühl. Da fängt es halt an. Und da hat es bei mir auch angefangen, aber da habe ich noch lange nicht Leadership gesehen. Also das ist so ein, ja, deine eigene Reise einfach. Und im Endeffekt geht es dann genau weiter, also auch im Job. Auch wenn du keine Führungsposition hast, also wenn Menschen zu dir aufschauen, dich fragen, dich einbeziehen, das ist ja auch schon eine Art von Leadership. Also da fängt das natürlich an. Und bei mir war das dann so, ich hatte meinen ersten Kontakt mit Leadership tatsächlich in der Uni. Also ich komme aus dem Tourismus, ich habe internationales Tourismusmanagement studiert in den Niederlanden. Und das war natürlich Fokus auf Tourismus, aber wir hatten schon einen Management-Aspekt dabei. Also wir hatten Unterricht wie Management Skills, Business Economics, Personalmanagement, interkulturelle Sensibilität, also auch so Themen schon dabei, wo wir das mitbekommen haben. Und was ganz wichtig ist, was in der Niederlande sehr besonders ist, in der Uni, aber auch in der Schule, glaube ich schon, also die lernen sehr anders wie wir hier im Dachraum. Also die haben sehr viel selbstmotivierendes Lernen, so nennt man das. Bei meiner Uni, das war eine FH, hieß es Problem-Based Learning, kurz PBL. Das war ein Unterrichtsfach, das wir alle hatten, das ganze Studium hinweg. Und das kommt ursprünglich aus Kanada, gibt's aber in verschiedenen Formen. Ich glaube, ja, bei jeder Uni oder jeder Schule kann das auch anders heißen. Aber man kann sich das so vorstellen, wir waren eine Gruppe von 12 Personen und wir haben eine Meeting-Situation simuliert. Das heißt, wir hatten auch einen Tutor dabei oder eine Tutorin, die uns leiten konnte, wenn wir ja festgesteckt haben, nicht weiter wussten. Aber eigentlich haben wir selbst den Unterricht gemacht und uns selbst etwas beigebracht. Wie kann man sich das vorstellen? Also es gab dann immer verschiedene Rollen. Eine Person war die Chairperson, die hat immer die Session geleitet, vorbereitet, organisiert. Dann gab es eine Person, die Notizen aufgeschrieben hat, dann auch ganz oldschool eine Person, die am Whiteboard das Brainstorming aufgeschrieben hat. Und diese Rollen sind immer rotiert. Und dann, das heißt, jede Person war mal die Chairperson oder hat die Notizen aufgeschrieben. Also jede Person hat eben diese Leadership-Rolle auch gehabt in dem Team. Und zusammen haben wir quasi ein Problem gelöst. Das war entweder ein Zitat, ein Text, ein Bild, konnte sehr verschieden sein, hatte eben bei uns mit dem Thema Tourismus zu tun. Und dann haben wir zusammen wie bei einer Bachelorarbeit oder einer Diplomarbeit eine These verfasst. Also ein Problem Statement haben wir es genannt, so ein Problem Statement. Und dazu Recherchefragen aufgeschrieben, die wir dann erst beantwortet haben, damit wir im Endeffekt das Problem lösen können. Gemeinsam. Also mussten wir uns auch immer einigen. Und das war einfach total cool. Also da habe ich so viel gelernt, was Leadership angeht. Wir hatten auch total viel Präsentationen und Gruppenarbeiten, also sehr viel Projektmanagement eigentlich auch schon. Ja. Also es war sehr viel, wo wir zusammengearbeitet haben. In der Schule kann man das vielleicht vergleichen mit alternativen Schulen wie Waldorf oder Montessori. Da ist ja auch so, dass die Kinder selbst motivierend eben lernen. Und ich fand, das hat mir am meisten gebracht, auch so verglichen mit der Schule. Also ich habe so viel mitgenommen aus diesem Studium und das auch bei der Arbeit gemerkt. Also ich habe dieses Feedback bekommen, wir sind aus der Uni gekommen und konnten direkt praxisorientiert arbeiten. Das hast du ja oft nicht bei verschiedenen Unis. Bei uns ist ja sehr viel Theorie so im Dachraum. Und da war es mehr das Praxisbezogene. Naja, und nach der Uni war ich dann erstmal nicht so im Leadership. Ich habe im Verkauf gearbeitet, Kundinnenbetreuung. Ja, habe verschiedene Jobs gemacht, bin dann in Wien gelandet und nach Corona habe ich mich dann dazu entschieden zu wechseln, weil eben doch der Tourismus da nicht so eine sichere, also eine keine sichere Jobbranche mehr war und ich auch gemerkt habe, boah, irgendwie dieses im Team arbeiten, diese Projekte realisieren, das fehlt mir. Also du arbeitest auf etwas zu, du hast ein Ergebnis, du hast eine Deadline und dann hast du was in der Hand. Das fand ich total toll, das einfach so zu sehen. Und dann bin ich wirklich quer eingestiegen im Projektmanagement, im Websoftware-Bereich bei einem kleinen Unternehmen, habe dann eben diese Kundinnen-Erfahrung schon mitgebracht und das Projektmanagement gelernt. Ich meine, Projektmanagement ist schon ein sehr allgemeiner Begriff, das ist anders in jedem Unternehmen. kann man sich bei mir vorstellen. Also ich war die Schnittstelle zwischen Kundinnen und den EntwicklerInnen. Also ich habe Showfixes mit den Kundinnen gemacht. Was sind für Probleme aktuell? Was müssen wir lösen? Budgets natürlich, diese ganze Rechnung etc. Und mit den EntwicklerInnen haben wir eben nach Lösungen gesucht. Ich habe Tickets vorbereitet, alles geplant, das Controlling gemacht. Ich habe auch Workshops gehalten, Präsentationen etc. Also da kam sehr viel wieder vom Studium zurück, was ich total toll fand, was total Spaß gemacht hat. Und ich bin richtig aufgeblüht. Und ich weiß noch, im ersten Monat, wo ich angefangen habe im Projektmanagement, war ich mit meinem Chef damals beim Kunden in München. Und wir haben auf der Fahrt sehr viel über Arbeit geredet und dann kamen wir irgendwie auch auf Leadership und ich habe damals noch so gemeint, so, ja, so, das ist gar nichts für mich. Also das will ich ja überhaupt nicht machen. Und er war noch so, warum? Ich weiß auch gar nicht, was ich gesagt habe, aber ich konnte mich damit einfach gar nicht identifizieren. Und je länger ich in diesem Job war, also je mehr ich auch total, ja, aufgeblüht bin in diesem Job und da reingekommen bin, habe ich auf einmal gemerkt, so, okay, das ist eigentlich schon sehr viel Leadership, was du machst. Also es heißt Projektmanagement, aber du bist Verantwortung für das Projekt, du hast die Leitung, du leitest dein Team, du musst für dein Team da sein, du bist manchmal auch so ein bisschen Therapeutin, Kindergärtnerin, irgendwie für alle, für die Kundinnen auch, nicht nur fürs Team. Und ja, dann habe ich mich irgendwie mehr mit dem Thema befasst, habe ein paar Weiterbildungen gemacht, habe angefangen, Initiativen zu starten im Unternehmen. Vor allem für das Team, das hat mich am meisten interessiert, also interne Prozesse, Strategien entwickeln. Und ja, war dann so drin, wo ich irgendwann gemerkt habe, ja, das ist voll mein Ding. Und dann habe ich mich mit meinem Business Coach getroffen, Bernhard Keres, Shoutout. und wir haben uns vorbereitet für mein Jahresgespräch. Und dann ist so rausgekommen, so, okay, Kerstin, du willst ins Management. Du mach das. Und damals war ich noch sehr so, boah, das kann ich nicht oder das ist zu viel verlangt, ne? So, das ist so groß. Und dann dachte ich mir so, nee, eigentlich will ich dahin. Und ich will das auch bald. So. Ja, und dann ging es in dem Unternehmen leider nicht mehr aus. Dann bin ich gewechselt in ein anderes Unternehmen und seitdem verfolge ich halt voll diesen Leadership-Style und merke, dass ich es halt mehr und mehr anwende, mehr und mehr lebe, vor allem auch im privaten Bereich sehr viel und dass mir das total viel gibt. Und ja, so bin ich zum Leadership gekommen.
Ja, eine Frage, ich habe es schon ganz kurz im Intro erwähnt. Ich glaube, das ist so eine Frage, die sich viele stellen. Was macht denn eigentlich gute Leadership aus? Was ist denn gute Führung? Was macht einen guten Chef, eine gute Chefin aus? Was würdest du sagen, welche Eigenschaften sind da wichtig?
Weiß gar nicht, ob man das so in einem Satz so beantworten kann, weil ich glaube, wir sind halt alle sehr verschieden. Also als Persönlichkeit, ne? Wir brauchen alle was anderes. Manche wollen sehr genaue Aufgaben bekommen bei der Arbeit, andere haben lieber mehr Freiheit. Also das ist sehr persönlich. Ich glaube, das muss auch jeder und jede für sich persönlich beantworten. Was brauchst du bei der Arbeit? Prinzipiell kann man aber, denke ich, schon Dinge zusammenfassen, die einfach wichtig sind, vor allem in Zeiten wie diesen. Also was wir jetzt halt sehr viel merken in der Gesellschaft, ist einfach der Wandel. Es ist eine sehr unsichere Zeit, es passiert sehr viel und der Schrei wird halt auch immer lauter nach, sage ich mal, diversen Arbeitsplätzen, also Gleichberechtigung bei der Arbeit. Das ist sehr wichtig. Das ist nicht nur wichtig, weil es ist ein persönliches Thema von mir oder manche beschäftigen sich damit, sondern es gibt eben auch Studien, die beweisen, dass ein gleichberechtigtes Team bessere Ergebnisse liefert. Also da war letztens im Moment Magazin auch eine Studie veröffentlicht, wo es eben hieß, dass ein höherer Frauenanteil in Vorständen bessere Ergebnisse liefert, das finanzielle Risiko senkt, die Marktleistung eines Unternehmens steigert und allgemein ein diverses Team, das divers aufgestellt ist, so viel Vielfalt ins Unternehmen reinbringt. Ja, also die Entscheidungsprozesse werden besser. Ja, gibt es mehr Möglichkeiten, da gibt es bessere Lösungen, die MitarbeiterInnen sind zufriedener. Ja, es ist sehr viel passiert einfach, wenn das Team divers ist, sehr viel Gutes, was wichtig ist und was aber gefördert werden muss, weil es noch nicht so drin ist bei uns. Also wir haben sehr festgefahrene Strukturen immer noch. Es ist 2025 und wenn man die Gesellschaft anguckt, wir sind alle so bunt und alle so weit und ne, es ist so viel passiert. Und dann schaust du dir die Arbeit an und denkst dir, okay, es ist ja irgendwie immer noch wie so vor 40, 50 Jahren. Ich meine, ja, wir haben Homeoffice, wir haben, keine Ahnung, ein Kicker, Tisch und Obst im Office. Okay, es hat sich was getan. Aber es ist sehr, ja, es ist noch sehr, sehr altbacken, würde ich sagen. Und sehr auf die Bedürfnisse eben gelegt, wie es vor 30, 40 Jahren war. Und das war damals schon nicht die richtige Entscheidung, aber es hat halt besser funktioniert. Und jetzt merkt man halt, okay, es funktioniert nicht mehr. Also die Leute wollen was anderes, vor allem jetzt auch meine Generation, Millennials.
Das stimmt.
Wir wollen Homeoffice, wir wollen flexible Arbeitszeiten, wir wollen eine Work-Life-Balance, wir wollen für uns aber auch entwickeln bei der Arbeit. Ja? Also wir wollen wissen, dass wir gesehen werden und wertgeschätzt werden und auch was beitragen können, weil so macht es natürlich allen am meisten Spaß und so kriegt man im Endeffekt die besten Ergebnisse. Also ich würde sagen, das ist auf jeden Fall schon mal sehr wichtig. Und was auch hinzukommt, was auch so ein bisschen durch die Gen Z jetzt auch, glaube ich, kam, ist einfach das ganze Thema von Mental Health und emotionaler Intelligenz bei der Arbeit. Was auch immer wichtiger wird, wir merken jetzt mit KI, es wird sehr viel automatisiert, es kommt sehr viel Technik dazu. Aber was die KI eben nicht bewerkstelligen kann, ist das Menschliche. Also der Human Factor quasi, der jetzt einfach immer wichtiger wird. Weil wir halt merken, okay, es ist alles so digital, es funktioniert alles super, aber Kommunikation ist das A und O. Also wenn du das nicht kannst, dann funktioniert ein Unternehmen nicht. Und das haben wir, glaube ich, alle schon selbst erlebt in diversen Positionen. Und ja, das ist auf jeden Fall wichtig.
Ja, das stimmt. Da hast du vollkommen recht. Also es gibt, ich habe die Studie auch gelesen, mit dem, dass quasi gleichberechtigtere und diversere Teams auch bessere Ergebnisse erzielen. Meine Frage ist aber, oder ich weiß, dass viele Unternehmen dann auch sagen, na ja, wir wollen das ja eh fördern, aber machen wir jetzt mal Stichwort Frauen, ja, die melden sich ja nicht so. Oder wir haben halt jetzt niemanden, der das jetzt da übernehmen kann. Und dann macht's halt der, der das halt immer schon gemacht hat oder so. Wie würdest du das entkräften? Was würdest
Klar.
du da als Gegenargument bringen und sagen, okay, nein, Frauen, bleiben wir jetzt mal beim Frauenthema, weil bei mir einfach so viele Frauen zuhören. Ich weiß schon, dass Diversität sehr viel mehr beinhaltet als jetzt nur das Gender-Thema, aber dass wir vielleicht trotzdem, ja, jetzt mit Fokus auf Frauen, dass man oft sagt, na ja, wir haben ja niemanden gefunden, ja. Wird so oft verwendet, egal ob das jetzt darum geht, dass man eine Speakerin für ein Event findet. Oh ja, man schaut sich gleich gar nicht um. Aber auch bei Führungspositionen, dass man sagt, na ja, war halt niemand da oder dass Männern dann auch oft nachgesagt wird, dass sie halt das sichtbarer sind oder sich hörbarer machen, weil sie vielleicht lauter sind oder weil sie sie auf sich aufmerksam machen, wie auch immer. Ich will es jetzt auch nicht komplett, wie soll ich sagen, stereotypisieren, aber das wird trotzdem oft als Argument genannt, so dieses, naja, war halt niemand da. Also von dem her, dann gibt es halt den nächsten, weiß ich nicht, Michael im Vorstand und ja, keine Ahnung.
Ja, voll. Also guter Punkt, macht mich auch total wütend. Also wenn ich sowas höre, da bist du schon vorbei. Also ja, so viele Themen in einer Sache. Also ich würde sagen, alles beginnt halt schon mit der Einstellung, also bei den Jobbewerbungen, sage ich mal. Ja, wir finden keine Frauen. Okay, dann mal schauen, wie ist denn zum Beispiel das Jobinserat geschrieben? Also es gibt Studien eben, also im Thema Gleichberechtigung, dass eben Frauen auch auf ganz andere Wörter reagieren als Männer. Also Männer reagieren sehr zum Beispiel auf Thema Konkurrenz, zielstrebig, schnelllebig, ne, solche Vokabeln, sag ich jetzt mal, die halt einfach sehr männlich stereotypisiert sind. Will nicht sagen, dass es männlich ist, aber so, wie es in unserer Gesellschaft einfach aktuell ist. Und Frauen reagieren sehr auf Wörter wie Empathie, Führung, Eigenverantwortung. Ja, also ganz andere Wörter. Da gibt es jetzt ganz viele. Mir fallen jetzt auch nicht alle ein, aber das kann man auf jeden Fall mal recherchieren. Einfach schon das Jobinserat auf eine Art und Weise schreiben, die eben nicht einseitig ist, sondern sehr viele Personen anspricht. Da gibt es auch eine super Software im Internet, die heißt Witty Works. Und die kann man sich so installieren in dem Browser und dann kann man Texte eingeben und die unterstreichen schon so Wörter so, okay, dieses Wort kann von Menschen von einigen Menschen anders aufgefasst werden als von anderen. Da fühlen sich vielleicht nicht alle angesprochen und so. Also das ist auch eine super Idee, das mal so gegenzuchecken, ne? Oder einfach auch im eigenen Team zu fragen, ja. Also bevor man das rausschickt, so, fühlst du dich da angesprochen? Was wird dir fehlen oder was würdest du dir wünschen? Das ist auch immer schon gutes Feedback. Und auch der ganze Bewerbungsprozess inklusiver gestalten. Es gibt zum Beispiel das Buch Unsichtbare Frauen. Ich glaube, das kennst du eh. Das ist ja auch sehr bekannt. Und da geht es auch sehr viel um diesen Personalentwicklungsprozess oder eben die Einstellungsprozess. Und da war ein Beispiel von dem Symphonieorchester in New York. Also die hatten sehr lange einen sehr hohen Männeranteil. Und ich glaube, in den 80ern haben sie dann angefangen, so blinde Vorstellungen, also Blind Auditions zu machen. Das heißt, sie haben die Person nicht gesehen, sie hatten keinen Namen, gar nichts, sie haben nur gehört und basierend darauf die Leute eingestellt. Und siehe da, sie sind jetzt ungefähr 50-50 Frauen-Männer. Weil eben, wir haben halt alle unsere Vorurteile. Wir haben alle unconscious bias, mit denen wir uns halt befassen müssen. Und das ist sehr schwer, das loszuwerden. Das heißt, das Einfachste ist, die Prozesse zu ändern, ohne jetzt zu sagen, okay, ich mache jetzt einen Kurs, weil irgendwie so ganz wird man es nicht los. Ich glaube, so Schritt für Schritt, wenn man solche Dinge eben einführt, das hilft einem schon sehr, einfach mehr Frauen auch ansprechen zu können. Dann auch zu schauen, ist mein Unternehmen überhaupt freundlich für Diversität? Ja, also biete ich flexible Arbeitszeiten an? Biete ich Remote Work an, also Homeoffice? Biete ich vielleicht geteilte Führungspositionen an? Ja, also verschiedene Möglichkeiten auch geben für Menschen aus den verschiedensten Umfelden. Was sind auch meine Ansprüche an den Job? Braucht es wirklich einen Studienabschluss dafür? Ist Wissen XYZ wirklich notwendig dafür? Oder kann man das eh lernen bei uns? Also da auch ein bisschen die Einstellung ändern und sich ein bisschen ausprobieren vielleicht. Ja? Also vielleicht geht es auch ohne. Ja, also da auch ein bisschen gucken, gerade auch zum Thema, ne, Migrationshintergrund, wo vielleicht nicht immer ein Studienabschluss da ist. Vielleicht geht's auch ohne. Ja, also irgendwie da mal zu schauen, ein bisschen sich auszuprobieren. Barrierefreiheit ist auch ein ganz wichtiges Thema. Ja, ist mein Büro barrierefrei? Sowohl das Büro selbst, also die Ausstattung, als auch das Programm, mit dem wir arbeiten. Ja, es gibt Menschen, die haben eine Rot-Blind-Schwäche oder Menschen mit Sehschwäche oder Menschen mit ADHS, die ganz anders auf bestimmte Farben reagieren. Ja, und da halt auch einfach zu schauen, so einfach mal alles so durchzuchecken, so im Hintergrund sowas, was kann man anders machen. Und dann auch zum Thema, wir haben keine Frau gefunden. Ja, also ich habe nur Next-Level-Frauen in meinem Umfeld. Also ich habe nur Frauen in meinem Umfeld, die super gebildet sind, die so an sich selbst arbeiten, die so engagiert sind. Und ja gut, wie entkräftigt man das? Weil es ist so ein bisschen die Bubble, ne? In welcher Bubble befindest du dich? Ich befinde mich halt in einer Bubble mit sehr vielen talentierten Frauen. Okay, natürlich ist nicht jeder in dieser Bubble oder ja, nicht jede Frau ist geeignet für Führungsposition, eh klar. Nicht jeder Mann ist auch nicht dafür geeignet. Muss man halt schauen von der Persönlichkeit her. Aber vielleicht auch durch das Netzwerken mal die Fühler auszustrecken, also auf andere Art und Weisen an Kontakte zu kommen, als jetzt wirklich das plumpe Bewerben.
Ja, ist voll gut, was du sagst. Sind voll die spannenden Themen auch. Und ich glaube, allein dieses Bewusstsein zu schaffen, eben diese vielen Dinge, die du jetzt aufgezählt hast, von Barrierefreiheit bis hin zu, genau, sich aus seiner eigenen Bubble ein bisschen rauszubewegen, ist wirklich spannend. Ich habe auch so eine Bubble mit sehr vielen, sehr tollen, unglaublich tollen und gut ausgebildeten Frauen. Und bin dann auch immer ganz fassungslos, wenn jemand sagt, ich habe keine Frau gefunden, weil ich einfach nur tolle Frauen kenne.
Sorry, dazu genau, also mit dieser Qualifikation auch nochmal. Also mittlerweile sind ja, glaube ich, 56% oder mehr der Uni-Abschlüsse von Frauen gemacht. Das heißt, dieses Argument, es gibt keine gebildete Frau, also wir haben die meisten Uni-Abschlüsse sind von Frauen gemacht und wir haben keine Ahnung, wie viel Prozent in Führungspositionen, 20% im Durchschnitt. Also da stimmt ja irgendwas nicht. Oder ich glaube noch weniger als 20%. Also das kann ja nicht sein. Die Ausbildung ist ja da. Und ich glaube, was natürlich auch hinzukommt, was du jetzt als Unternehmen per se, vor allem als kleines Unternehmen, nicht sofort ändern kannst, ist halt das Politische mit, sobald einfach Kinder ins Spiel kommen. die Gegebenheiten mit Betreuung, Aufteilung, Care-Arbeit, diesen Sachen, das ist natürlich ein großer Punkt. Und den kannst du vor allem als kleines Unternehmen jetzt auch nicht von heute auf morgen ändern. Das ist ein gesellschaftliches Problem, das müssen wir anders lösen und es dauert leider sehr lange in der Politik. Aber es gibt immer Kleinigkeiten, die man machen kann, eben auch mit diesen flexiblen Arbeitszeiten oder auch Homeoffice. Ich glaube, da ist schon sehr vielen geholfen, die Kinder haben oder Pflegeaufgaben eben haben in der Familie oder ja im Umkreis. Ich glaube, da kann man auch schon sehr viel tun.
Das stimmt. Und ich glaube, da gibt es ja auch einige Vorbilder, gerade auch in Europa. Und wenn wir jetzt nach Nordeuropa schauen, uns die skandinavischen Länder anschauen. Ich war ja gerade in Dänemark und Schweden auf Urlaub, gerade frisch zurückgekommen, waren mit den Kindern im Zoo. Und es waren ganz viele Kindergruppen mit Betreuern dort. Also nicht Betreuerinnen, sondern wirklich bunt gemischt. Und es hat ganz eine andere Wertigkeit auch, gerade in den skandinavischen Ländern, dass sozusagen jetzt auch Männer in diesen doch sehr oft, sage ich jetzt einmal, Frauenberufen oder so als angesehen von der Gesellschaft, ja, Lehrerinnen, wenn man im Kindergarten arbeitet und so weiter, ist es oft bei uns so, dass das Frauen machen. Das ist in Skandinavien anders und da ist auch die Wertigkeit eine andere und die Kinder wachsen auch damit auf. Ich finde das ganz, ganz spannend. Und auch, weil wir vorher über das Thema Empathie auch ein bisschen gesprochen haben, es gibt ja in Dänemark ein Fach, das sich Empathie nennt und wo Kinder wirklich schon von klein auf Empathie lernen. Wie cool ist das? Ich habe mir wieder gedacht, so wow, es war einfach auch schön, das zu sehen und ich habe selten so nette Leute wie in Dänemark getroffen. Also ich finde, man spürt das auch oder man merkt da direkt auch, dass da einfach irgendwas sehr, sehr gut läuft.
Fun Fact, in Skandinavien, also auch, dass da eben so viele, vor allem in Schweden ist es ja sehr bekannt, dass da eben Männer sehr viel Väterkarenz oder Karenz eben nehmen, ist auch nicht aus gutem Willen entstanden. Also es war wirklich von der Regierung eine Initiative gemacht worden, wo die Eltern mehr Geld bekommen haben, also es war wirklich eine finanzielle Motivation, dass sie mehr Geld bekommen haben, wenn der Vater eben sehr viel Karenz auch genommen hat. Also man muss gar nicht sagen, okay, die Leute sind da. Also mittlerweile hat sich es natürlich in der Gesellschaft verankert, aber das zu starten, war eine gesetzliche Regelung. Und ich glaube, das braucht's halt. Also auch da Leadership in der Politik zu sehen, wenn wir jetzt mal aus dem Unternehmen rausgehen, es braucht einfach Regeln, um die Menschen auch zu motivieren, das zu machen. Ich glaube, dass sehr viele Väter eigentlich auch viel mehr in Karenz gehen wollen. Also das liest man ja auch immer wieder irgendwie. Und die haben dann Angst wegen, dass im Job das nicht so unterstützt wird oder dass sie dann nicht so gut angesehen sind oder was auch immer. Also die Möglichkeit einfach mal geben. Und dann sieht man ja, wie in Schweden, es funktioniert ja und es geht ja. Und dann kommt man da auch hin.
Ich glaube auch, das ist eben, ich glaube ja, muss man halt beim Geld ansetzen. Es tun sich viele Familien hier in Österreich, aber ich glaube auch in Deutschland, das wirst du besser bestätigen können, schwer damit auf das Einkommen des Mannes zu verzichten, weil das leider, Stichwort Gender Pay Gap, nach wie vor um einiges mehr ist als das von Frauen. Somit, wer wird das machen? Also ich glaube, wenn man in diese Richtung da Incentives setzt und sagt, okay, ihr kriegt es gleich viel oder was auch immer, man stockt das sozusagen auf, dann ist damit ein wichtiger Schritt getan und dann kann sich vieles auch in diese Richtung, glaube ich, verändern. Sache ist halt die, dass gerade bei solchen Themen, auch was Bildung betrifft, da könnte ich jetzt auch ewig drüber reden, dass diese Auswirkungen oder dass du das siehst, das dauert halt öfters ein bisschen und das macht es dann oft auch schwierig, da zu sagen, okay, da habe ich jetzt auch wirklich, ich habe nicht immer gleich was davon. Es ist nicht gleich im nächsten Jahr sichtbar, dass das jetzt eine richtige Entscheidung war. Ein Thema jetzt aber auch, das mich auch sehr interessieren würde, wäre Folgendes. Und zwar, man kann natürlich viele Leadership-Kurse machen. Es gibt sauteure Seminare dazu. Es gibt wirklich viel, was man jetzt so, ich sage jetzt mal, sich formell erwerben kann. Aber ich glaube, vieles wird informell erworben, gerade beim Thema Leadership. Also hast du mehrere Geschwister? Bist du zum Beispiel das älteste deiner Geschwister? Ja, ich glaube, das macht schon auch einen Unterschied, ob du das gewohnt bist. Also ich merke es bei mir, ich bin die älteste von 5 Kindern, bin anders aufgestellt als Nummer 3 oder Nummer 4, sorry. sind einfach andere Dinge, die man einfach mitbedenkt. Ja, man ist ein bisschen so zwischen Eltern und den anderen Geschwistern. In meinem Fall noch dazu habe ich größere Abstände zu meinen Geschwistern. Also man ist immer irgendwie so ein bisschen das Bindeglied zwischen, auch was Verhandlungen betrifft oder so. Man muss vieles früher ausboxen und die Kleinen genießen es dann einfach und kommen schon in den Genuss von hart erkämpften Rechten. Also solche Themen, ja. Oder setzt du dich ehrenamtlich ein? Bist du bei den Pfadfindern? Bist du Jungscherleiter, Leiterin? Also ich glaube, dass das auch etwas ist, was man nicht unterschätzen darf. Wie siehst du das? Welche Rolle hat Ehrenamt oder eben gerade auch solche, ich sage jetzt einmal, informell Erworbenen? Du hast jetzt keine Bescheinigung dafür, ich bin das. Qualifikationen, was das Thema Leadership betrifft.
Ja, sehr groß. Also genau wie du gesagt hast, ich finde auch Ehrenamt total wichtig als Erfahrung, wenn du Führungskraft werden möchtest. Mhm. Ganz einfach, das Thema... Ich finde das englische Wort halt passend, dieses humble. Weißt du, also wie sagt man das? Bescheiden auf Deutsch, glaube ich. Also diese Bescheidenheit.
Demütig auch vielleicht, ja.
Mhm. Dass du im Ehrenamt, ja, sehr gut, demütig, Deutschlerin, du eben etwas tust, ohne etwas zurück zu verlangen. Weißt du, was ich meine? Du machst ein Ehrenamt, weil du was Gutes tun willst, vielleicht um dich als Person, dass du dich besser fühlst, vielleicht auch einfach, weil du Lust drauf hast, weil du es als eine tolle Möglichkeit siehst, was auch immer. Du machst es umsonst und verlangst nichts zurück, aber dir wird trotzdem sehr viel gegeben. Und ich glaube, so musst du halt auch in Leadership gehen. Du kannst nicht Führungskraft werden und dann die Erwartung haben, dass alle dich applaudieren, alles toll finden, was du machst. Und du bist jetzt der Star und keine Ahnung. Also du bist ja, wie du auch in der Intro so schön gesagt hast, aus einem ganz anderen Grund Führungskraft, weil es um die anderen geht. Es geht nicht um dich. Du musst die anderen dazu befähigen, motivieren, wie auch immer, pushen, aus sich herauszukommen, eine gute Arbeit zu leisten, zu inspirieren. Da geht es sehr wenig um dich. Und ich glaube, das verwechseln sehr viele. Sowohl Männer als auch Frauen. Das ist gar nicht so ein Geschlechterthema, aber ich glaube, dass viele Menschen einfach ins Management gehen oder in die Führung, die sehr viel denken, boah, dann bin ich, dann habe ich die Karriere, dann habe ich den Titel, dann es geht sehr viel um einen selbst oft. Aber eigentlich ist es genau das Gegenteil. Also Leadership ist nicht, dass es um mich geht, sondern wirklich um die anderen. Und ich tue was, wo ich vielleicht auch gar nicht immer das Ergebnis sehe. Weil es kommt nicht jeder zu dir und gibt dir Feedback, wie toll du was gemacht hast. Das ist leider so. Das ist bei jeder Sache, die du irgendwie kreierst. Du wirst es auch kennen mit deiner Arbeit von dem Podcast. Also es finden so viele Leute toll. Es gibt so viele HörerInnen. Aber es sagen dir auch nicht alle. Leider. Es ist halt so. Aber du hast trotzdem einen sehr großen Impact. Und so ist es halt auch mit der Führungskraft. Und ich finde, du darfst halt nicht in so einen Job gehen, wenn du es halt erwartest. Wenn du eigentlich auf dem Podest stehen willst, und dann bist du nicht richtig in der Führung. Und im Ehrenamt lernst du das halt. Und ich glaube, wir sollten alle viel mehr Ehrenamt machen. Also es gibt ja auch in Deutschland und Österreich dieses freiwillige soziale Jahr zum Beispiel. Das finde ich super. In Deutschland ist es nicht mehr verpflichtend, aber es ist voll die gute Initiative, dass du halt was lernst, auch was an die Gesellschaft gibst, weil im Endeffekt wir gehören alle zusammen, auch im Unternehmen. Ein Unternehmen gehört zur Gesellschaft. Sollte auch einen Beitrag für die Gesellschaft leisten, meiner Meinung nach. Es ist alles vernetzt. Und ja, das ist halt ganz wichtig dabei. Und ich sehe das halt vor allem bei vielen Männern tatsächlich, also das ist jetzt meine Erfahrung, ich will es gar nicht verallgemeinern, aber dass sehr wenig Männer ehrenamtliche Tätigkeiten machen. Ist ja auch mit Care-Arbeit so, das ist häufig von Frauen eben, also die meisten Frauen machen Care-Arbeit, dafür gibt es Studien, das ist gar keine These, das ist so. Und im Ehrenamt ist es halt leider auch so. Und ich finde es super spannend, weil zum Beispiel jetzt, ich fange an mit diesen Kinos, jetzt habe sehr viele Auftritte und rede sehr viel mit Freundinnen drüber auch. Und viele sind auch so, ja, dann macht es sich doch selbstständig, bla bla. Nee, ich will auch einfach Spaß haben. Ich will es auch einfach machen und was zurückgeben. Es geht mir gar nicht ums Geld, wirklich. Also vielleicht wird's irgendwann so. Cool, ja, bin ich auch offen für. Aber ja, auch mal was zu machen, ohne gleich alles zu monetarisieren. Weißt du?
Ja,
also das ist halt immer so dieses.
Auch voll cool.
Und ich glaube, das ist eine wichtige Frage.
Was, jetzt wir könnten stundenlang reden, Kerstin, aber das werden wir auf privat verschieben, wenn ich dann zu deinen Auftritten komme, die wir natürlich auch in den Shownotes verlinken werden, damit man dich dann auch sehen kann und weiß, wo man dich sehen und hören kann. Aber mich würde interessieren, wofür würdest du eintreten, selbst wenn du Gegenwind bekommst? Also was sind so Themen, wo du sagst, das ist dir wichtig und da setzt du dich ein?
Also Gleichberechtigung auf jeden Fall. Gerechtigkeit allgemein. Also ich merke vor allem, seitdem ich nach Wien gezogen bin, mit jedem Jahr werde ich aktivistischer, ich werde sensibler für Themen, weil wenn du einmal mit diesem Feminismus-Thema anfängst, und Feminismus ist nichts anderes, als alle Menschen verdienen dieselben Rechte und dieselben Möglichkeiten. Und das ist sehr groß und inkludiert sehr viel Themen. Aber wenn du einmal damit anfängst und dich damit befasst, dann siehst du auf einmal sehr viele solche Sachen. Und ich bin halt an dem Punkt, ich kann halt nicht mehr wegsehen. Also ich bin da reingekommen, ich habe angefangen, mich reinzulesen, auf Treffen zu gehen, Workshops zu sehen, mitzumachen und habe gemerkt, so, okay, da ist so viel los in der Welt, ich kann jetzt nicht weiterleben, ohne was zu ändern. Also es ist mir so wichtig, einen Beitrag zu leisten, wie klein er auch sein mag. Und ich glaube, wir alle, wenn wir so etwas starten, es kommt immer etwas zurück. Also es ist nie umsonst. Es macht immer einen Unterschied. Vor allem geht es dir selbst besser, weil du hast das Gefühl, du hast was getan für dich. Und das, ja, das sind auf jeden Fall zwei Themen. Das würde ich immer auch bei jedem Job, in jeder Freundschaft, in jedem Treffen ist das ein Thema für mich auf jeden Fall.
Dann passt vielleicht gleich die nächste Frage dazu. Welche Botschaft willst du denn in der Welt hinterlassen?
Ja, in diesem Sinne einfach menschlich zu sein. Also wirklich dein Gegenüber zu sehen, auf Augenhöhe mit anderen Menschen in Kontakt zu treten. Auch dich immer hinterfragen. Also bin ich jetzt Teil des Problems oder Teil der Lösung? Also was ich jetzt mache, gerade auch im Unternehmensumfeld, ne? Also wenn du auch sagst, ja, wir haben jetzt keine Frau gefunden und das ist jetzt auch wieder so anstrengend, das ist keine Prio. Hilfst du dir damit wirklich? Weil früher oder später wird es dich einholen. Das ist vielleicht jetzt keine Prio, aber wenn du es jetzt nicht machst, dann verpasst du den Absprung und es wird halt irgendwann sehr wichtig sein. Also wir merken, dieses Thema wird nicht mehr weggehen und es wird immer stärker. Vor allem je diverser wir werden von der Gesellschaft. Und ja, das ist die Botschaft.
Sehr, sehr cool. Hast du Tipps? Können auch Lesetipps sein, Hörtipps, Podcasts, Bücher für alle, die sagen, ich möchte mich mehr mit dem Thema Leadership auseinandersetzen?
Ja, also auf jeden Fall das Buch Drive von Daniel Pink. Geht nicht unbedingt um Leadership, das geht erstmal um Motivation, aber indirekt bist du als Leader, Leaderin ja auch dafür zuständig, deine Mitmenschen oder deine Mitarbeitenden zu motivieren. Oder sei es auch als Lehrkraft oder als Elternteil. Das Buch befasst sich sehr viel mit den, also wie kann man sich selbst motivieren? Was motiviert Menschen überhaupt bei der Arbeit, beim Ehrenamt, in der Schule, im Privatleben? Also wirklich sehr viele verschiedene Bereiche. Das fand ich sehr augenöffnend. Dann natürlich, also ich habe damals einen Leadership-Kurs gemacht, Lead Forward hieß der, von Female Founders. Der war sehr gut, da habe ich sehr viel von mitgebracht. Der war sehr modern auch, sehr auf die Diversität auch getrimmt, sage ich mal. Und ja, das ist jetzt, was mir spontan einfällt. Aber es gibt sicherlich noch sehr,
sehr cool. Ja, mir fällt jetzt gerade ein, aber ich habe es selber nicht gelesen. Gibt es nicht ein Buch, das heißt doch Leaders Eat Last oder so, das sehr gut sein soll? Aber das kann ich nur so raushauen, ohne das verifizieren zu können.
Ja, mir fällt noch eins ein von Brené Brown, das Buch Dare to Lead.
Also, Dare to Lead, genau, das habe ich auch gelesen, ja.
Super Buch, auch wenn man nicht ins Leadership will. Das ist eigentlich gar nicht nur connected zu Leadership, es ist einfach generell ein super Buch, wo man sehr viel über sich selbst lernt und auch die Einstellung zum Leben, zu der Arbeit. Das ist auf jeden Fall empfehlenswert.
Sehr, sehr cool. So, ich komme zu meinen Abschlussfragen. Ich könnte, wie gesagt, stundenlang mit dir weiterquatschen, aber das machen wir demnächst in Wien. wer inspiriert dich, Kerstin?
Oh, so viele Menschen. Also ich muss sagen, ich glaube, ich nehme sehr gerne neue Impulse auf und ich bin sehr schnell fasziniert von neuen Ideen und Menschen. Das heißt, ich sehe sehr viel Inspiration um mich, um es jetzt aber mal genauer zu sagen, auf jeden Fall meine Freundinnen. Also ich finde, ich habe einen Kreis voller, wie vorher schon gesagt, voller cooler Frauen, inspirierender Frauen, die über sich hinaus wachsen, die neue Dinge probieren und ich lerne super viel, auch wenn ich merke, okay, das würde ich jetzt selbst nicht machen, aber es ist trotzdem so ein Impuls, den ich ganz toll finde. Und ich muss sagen, es gibt auch so viele, ja, Events oder auch Personen in Wien. Also mein Coach ist natürlich auch irgendwie ein Vorbild für mich, der Bernhard. Also von dem habe ich so viel gelernt. Und ich bin, seitdem ich da im Coaching bin, ist so viel passiert in meinem Leben. Und ich denke so, wow. Also da bin ich jetzt wohl ganz anders, wo ich gestartet habe. Auch, ja, Barbara Blaha ist auch voll das Vorbild für mich. Also
oh,
sie ist sehr
ja,
aktivistisch
cool.
unterwegs. Redet auch sehr viel indirekt über Leadership, nicht direkt Leadership, aber es sind doch Themen, die auch ans Leadership gehören, finde ich. Das finde ich super cool. Marita Haas, die ja auch sehr viel für Gleichberechtigung in Unternehmen eintritt und da sehr viel Unternehmensberatung auch macht, war für mich auf jeden Fall ein Vorbild auf der Reise. Und ja, es werden immer mehr Menschen. die ich treffe oder wo ich Bücher lese, was mich auf jeden Fall in dem Thema inspiriert.
Letzte Frage. Mit wem, lebend oder bereits verstorben, würdest du denn gerne mal deine Lunchbreak verbringen?
Oh, da muss ich kurz nachdenken.
Ist okay.
Oh. Ich habe mich auf diese Frage, also ich meine, das hast du in jedem Interview, ich habe mich nicht darauf vorbereitet. Sehr schlecht. Okay. Ich glaube, also es gibt sehr viele Menschen. Ich glaube, ich so spontan, also was mir als erstes eingefallen ist, was ich jetzt auch einfach sagen werde, ist mein Opa, der leider schon verstorben ist. Aber mit dem würde ich super gern auf einen Lunchbreak oder ein Lunch nochmal gehen, um auch einfach so ein bisschen zu zeigen, hey, schau mal, was ich alles geschafft habe in den letzten Jahren und was ich alles bewirkt habe und wo ich jetzt bin. Und ich weiß, er wäre super stolz auf mich, weil er war immer super Cheerleader für mich. Also er fand immer alles toll, was ich gemacht habe. So. War sehr schön. Und das würde ich gerne mit ihm teilen, ja.
Oh, das ist schön. Oh. Kerstin, noch ein paar famous last words on the podcast. Was möchtest du den Frauen und auch gerne Männern, wie gesagt, 10% Männer, mit dem Podcast hören, laut Statistik. Was möchtest du den lieben Menschen, sagen wir so, da draußen noch mitgeben?
Meine Vision ist eben, eine Gesellschaft zu bekommen oder auf eine Gesellschaft hinzuarbeiten, die ja gleiche Chancen für alle bietet, die inklusiv ist, die alle Menschen sieht, die Barrieren aufbricht, die wir haben, unnötige Barrieren. Wir haben 2025 und ich finde so, manches gehört sich einfach wirklich nicht mehr. Wir sollten viel weiter sein, als wir sind. Und als Menschen sind wir das ja auch. Also wenn du mit den Menschen per se sprichst, alle wissen es, ja. Also, ja. Das ist meine Vision. Das wünsche ich mir, dass sich da einfach mehr Menschen mit beschäftigen und jeder und jede seinen Beitrag eben dazu leistet, egal wie klein er ist, weil alles macht einen Unterschied. Und vielleicht so am Ende noch einfach so den Satz, sei mutig. Mach einfach.
Einfach machen könnte gut werden. Sehr gut. Ja, liebe Kerstin, vielen, vielen lieben Dank für das Interview. Ich freue mich schon, wenn wir uns live persönlich bald wieder mal sehen werden bei einem deiner diversen Auftritte. Ich freue mich schon, bin super stolz auf dich, voll gespannt drauf. Danke für das coole Interview und danke, dass du das Thema Leadership mit mir, mit uns so beleuchtet hast. Danke dafür.
Ja, danke dir für die Einladung. Es war super schön, hier zu sein.
Ja, ihr Lieben, das war's jetzt leider auch schon wieder mit den Lunchbreak Stories. Ich bin mir sicher, ihr hättet auch noch länger zuhören können. Aber da ich versuche, unter einer Stunde zu bleiben mit den Lunchbreak Stories, damit es wirklich gut für einen Lunchbreak ausgeht, machen wir an dieser Stelle Stopp. Aber wenn ihr mehr über Kerstin wissen wollt, über ihre Auftritte, wo ihr sie findet, Instagram, LinkedIn, ich verlinke natürlich so wie immer alles in den Shownotes, also bitte einfach reinschauen. Und wenn euch der Podcast gut gefallen hat, dann freue ich mich natürlich, wenn ihr den Podcast, egal ob auf Spotify oder Apple, wenn ihr den mit 5 Sternen bewertet. Und ich freue mich auch über Kommentare, ich freue mich über eure Nachrichten. Ich verspreche auch, Sommerpause ist vorbei, ich antworte auch wieder. Sorry. Nach der Sommerpause war ich nicht immer ganz so schnell, was meine E-Mails betrifft. Das wird ab jetzt wieder natürlich gemacht, also gerne reinhören und ab jetzt gibt's wieder regelmäßig Folgen. Freue mich schon und bis bald!